Ich möchte euch nur über einen Vers reden, über Lukas 18, den Vers 8, im Grunde der Anschließer, wo der Manfred aufgehört hat. Früher hat man dich auf den Dienstplan gesetzt, wo man nicht so viel Hauptamtliche gehabt hat. Ja, Lukas 18, nur den Vers 8, dort steht: Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde den Glauben finden auf Erden? Von Januar bis Ende Mai war das Thema Glaube auf dem Dienstplan permanent fortlaufend. Da war ich auch mal bei euch drauf gestanden. Bin dafür jetzt hier. Wir Christen, wir bezeugen, wir sind überzeugt, dass unser Leben in Gottes Hand liegt. Wir wissen, dass sogar jeder Tag in seinem Buch geschrieben ist, sogar die, die noch werden sollen. Also nicht nur unsere Gegenwart und Vergangenheit, sondern auch unsere Zukunft ist in seinem Buch geschrieben. Wir wissen, dass wir mit allem Sorgen unserem Leben keine einzige kleine Spanne zufügen können, dass wir sie dem Herrn überlassen sollen und so weiter. Interessant habe ich gefunden in der Apokrypha. Wir wissen nämlich auch, dass wir ja unsere Sorgen auf den Herrn legen sollen. In der Apokrypha steht: Sorge macht alt vor der Zeit. Jetzt guckt er mal ins Spiegel, wenn er heute kommt, und dann seht ihr, wie viel Sorge ihr habt. Okay? Ja, und auf den Himmel, auf den freuen wir uns natürlich auch. Ja, denn schließlich das Beste, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das kommt ja noch. Zuerst kam allerdings Corona. Lockdown, Kirchen geschlossen, Gemeinden auseinandergerissen, Familien auseinandergerissen, alte Menschen, besonders Kranke, die einsam sind, zusätzlich weggesperrt, wenn sie Corona hatten, einzelhaft. Die haben dreimal, viermal im Tag jemanden gesehen für 2 Minuten und sonst über Wochen alleine. Und wenn es dann Richtung himmelwärts ging, da war niemand da, der ihnen die Hand gehalten hat. Da war niemand da, mit dem sie sich verabschieden konnten. Da war auch niemand da. Manchmal versöhnt man sich ja auf dem Sterbebett noch. Mit Corona war nicht zu spaßen, ist immer noch nicht zu spaßen. Corona macht uns Angst und mit Corona wird uns auch viel Angst gemacht. Ja, also so, ihr geht hier recht locker mit um. Also ich habe da kein Problem mit Kett, aber so habe ich es eigentlich noch nirgends erlebt. Ich lese euch mal was vor aus einem Roman. Dieser Roman wurde 1941 geschrieben von C.S. Lewis. Denkt, mancher kennt den Namen. C.S. Lewis, ein gebürtiger Ire, der danach in einem englischen Unis unterrichtet hat, der viele Romane geschrieben hat, der auch christliche Wegweisung geschrieben hat. Er schreibt ein Buch, Der Rat eines alten Teufels an einen Jüngeren. Und er schrieb dies 1941. Der Jüngere fragt: Wie hast du so viele Seelen in die Hölle geschickt? Der alte Teufel: Mit der Angst. Der Junge: Gut gemacht. Warum hatten sie Angst? War Krieg? War eine Hungersnot? Der alte: Nein, sie hatten Angst vor einer Krankheit. Der junge Teufel: Sind sie denn krank geworden? Sind sie gestorben? Gab es keine Heilung? Der alte Teufel: Sie sind krank geworden, sie sind gestorben, aber es gab Heilung. Der junge Teufel: Das verstehe ich nicht. Der alte: Sie dachten fälschlicherweise, dass das Einzige, was sie um jeden Preis behalten müssen, ist das Leben. Sie haben sich nicht umarmt. Sie haben sich nicht begrüßt. Sie haben sich voneinander entfernt. Sie gaben jeden menschlichen Kontakt auf, alles, was menschlich ist. Ihnen ging das Geld aus. Sie verloren ihre Jobs. Sie hatten immer nur Angst um ihr Leben, auch wenn sie nicht einmal mehr Brot hatten. Sie glaubten alles, was sie hörten. Sie lasen Zeitungen und sie glaubten blind alles, was sie lasen. Sie gaben ihre Freiheit auf. Sie verließen nicht das Haus. Sie gingen nicht in die Natur. Sie gingen nicht zu Verwandten und zu Freunden. Die Welt hat sich in ein großes Konzentrationslager mit freiwilligen Gefangenen verwandelt. Sie haben alles akzeptiert, nur um einen weiteren Tag elend zu überleben. Sie haben nicht gelebt. Sie sind jeden Tag gestorben. Es war leicht, ihre elenden Seelen zu nehmen. 1941, C.S. Lewis. Wie ist das bei euch? Wie war das bei uns? Oder wie ist das bei uns? Corona, Glaube und Angst? Wer war denn größer in der vergangenen Zeit oder jetzt noch? Dein Glaube, dein Gottvertrauen, deine Geborgenheit in Christus? Oder war deine Angst größer? Oder war es mal so, mal so? Ein bisschen Angst kam doch immer wieder mal durch, oder? Im Gleichnis mit der bittenden Witwe, in dem unser Text steht, da ist diese Frage Jesu eigentlich eher eine rhetorische Frage, so ganz nebensächlich am Schluss. Wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde den Glauben finden auf Erden? Wenn wir so spontan die Frage hören, ist die Antwort klar. Natürlich wird er Glauben finden. Jede Menge Glauben. Auch unser häufiger Kleinglaube ist ja auch noch Glaube, oder? Und dann gibt es das reinste Durcheinander, ja, Islam und Buddhismus und Konfuzius und Atheismus ist ja auch eine Art von Glaube und so weiter. Betone ich die Frage ein bisschen anders, ohne die Worte zu verändern, dann gibt es auch ein bisschen anderen Sinn. Jesus fragt, werde ich den Glauben finden? Den Glauben, ja, den, also nicht Glauben, sondern den Glauben. Welchen denn? Doch den Glauben, den er uns gelehrt hat, oder? Vielleicht gibt es aber einen ordentlichen Unterschied zwischen dem Glauben, den Jesus uns gelehrt hat und den er finden will, und dem, was im Verlauf der Jahrhunderte aus dem Glauben geworden ist. Ein Stück weit hat doch jedes Jahrhundert einen anderen Glauben gehabt. Denken wir an die Kreuzzüge, denken wir an die Hexenverbrennungen, alles religiös motiviert. Denken wir an den 30-jährigen Krieg und an Luther und an Bauernkrieg und was weiß ich was alles, war jetzt ein bisschen durcheinander. Und jeder von uns hat doch auch ein spezielles Bild, einen eigenen, persönlichen, speziellen Glauben. Jeder stellt sich Gott anders vor, jeder stellt sich Erlösung anders vor, jeder stellt sich Nachfolge anders vor. Was meint denn der Herr Jesus, wenn er nach dem Glauben fragt? Ich will das von drei Seiten mal angehen. Punkt 1, wie verstehen wir unseren Glauben? Punkt 2, wie versteht Gott unseren Glauben? Punkt 3, zum Nachdenken. Wie verstehen wir denn unseren Glauben? Das ist natürlich sehr subjektiv, ja. Ich übertreibe ja gern immer ein bisschen. Wir glauben an den Schöpfergott der Bibel, ganz klar. Wir glauben an seinen Sohn Jesus Christus, dass er für uns ans Kreuz ging, auch klar. Wir glauben an den Heiligen Geist. Da wird schon ein bisschen unklar. So genau wissen wir nämlich gar nicht, wie wir mit dem umgehen sollen. Also als ich noch jung war und süddeutsch auch war, ja, da hat man vom Heiligen Geist eher ein bisschen Angst gehabt. Ja, weil alles so Heiliger Geist und Charisma und Charismatiker und Pfingstler dass der Heilige Geist eine Person ist, glaube ich persönlich, also ich weiß es nicht. Natürlich weiß ich es nicht. Ich glaube eher, dass der Heilige Geist im eigentlichen Sinne die erfahrbare, die oft auch sichtbare Kraft Gottes darstellt. Wenn wir tiefer in die Bibel gehen, was wir ja machen, dann glauben wir mit 2. Timotheus 3,16, dass alle Schrift von Gott eingegeben nütze ist zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also von Gott eingegeben, das glauben wir. Mancher behauptet sogar, sie wäre diktiert. Das glaube ich jetzt nicht. Dass sie nützlich zur Lehre, das glauben wir auch. Ja, jede Predigt braucht Gottes Wort zur Lehre. Dass sie nützlich ist zur Zurechtweisung, ja, das ist heute nicht mehr so in Zurechtweisung. Heute ist Selbstverwirklichung in. Und außerdem, uns muss man ja nicht zurechtweisen, oder? Wir sind doch die Süddeutschen. Uns muss man doch nicht zurechtweisen, wir sind schon recht. Und dann soll mal einer getrauen, sich mich zurechtzuweisen, ja? Der muss dann aus Echo vertragen. Also so mit der Zurechtweisung, da haben wir schon ein bisschen größeres Problem. Und bei Besserung und Erziehung ist es eigentlich ähnlich das Gleiche. Gut, ihr wisst, ich übertreibe gern. So zu übertreiben ist jetzt auch nicht richtig, ja? Das Wort Gottes, der Geist Gottes, der verändert uns schon im Laufe der Zeit. Ja, das ist so. Steht der Tropfen, hüllt auch hier den Stein. Tropfen. Wisst ihr, wie lange ein Tropfstein braucht, um einen Zentimeter zu wachsen? 100 Jahre. Haben wir so viel Zeit? Und dann, meine subjektive Meinung jetzt, ja, werden wir auch noch, was den Glauben betrifft, glaube ich, oder wird sich nachher auch beweisen, biblisch begründet in eine falsche Richtung geschickt. Nämlich Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und dann rasen wir los und wollen Gottes Wort halten und wissen nicht mal, was drin steht. Ja, aber es kommt uns entgegen, dieses, es ist dir gesagt, Mensch, so und so, das sollst du machen. Also Leistung zeigen, Forderungen erfüllen, das ist was wert, da machst du Karriere. Und die Bibel ist ja letzten Endes von vorne bis hinten voll mit, was wir tun sollen und lassen sollen. Besonders natürlich das Alte Testament. Voll von Anweisungen, wie du, wie wir leben sollen. Oder wäre es vielleicht etwas richtiger zu sagen, wie eigentlich sein auserwähltes Volk Israel hätte leben sollen und sollte heute noch leben. Ja. Wie sagt Gott das, was wir dann auch auf uns beziehen? Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Das sagte Gott über Mose den Hebräern. Und zur Zeit Jesu war die Bibel, also Alttestament, Tenach, Pentateuch, ja, das Wort Gottes an Israel, nicht an die umliegenden Völker. Und Jesus kam zu seinem Volk und er bestätigt das auch und sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, nicht zu euch. Unser Glaube ist also, wenn wir das so zusammenpacken, so ein Mischmasch aus dem Glauben Israels, denn wir nehmen deren Bibel und auch viele von deren Geboten. Und ich sage jetzt auch nicht, dass das falsch ist, ja, weil alle Schrift nütze ist zur Lehre und zur Erkenntnis. Und dann geht unser Glaube aber noch sehr weit über den Glauben Israels hinaus. Denn wir wissen um die Gottessohnschaft Jesu, der als Messias der Juden kam, als Erlöser der Welt gestorben ist. Wir wissen um unsere am Kreuz bezahlte Schuld. Wir wissen um die Auferstehung unseres Herrn Jesus. Wir wissen um Vergebung, wissen um Kindschaft, wissen um die unveränderliche Liebe Gottes zu uns. Wir wissen um ewiges Leben im Himmel und wissen zumindest ein wenig um den Beistand des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und wir wissen noch mehr, man könnte fortmachen, ja? Das war jetzt achtmal Wissen. Wisst ihr, Wissen ist hier. Aber wir leben nicht vom Intellekt her bestimmt. Wir leben vom Bauch und vom Herz her bestimmt. Ja? Wissen ist hier. Was ist hier? Was ist mit dem Herzen? Heute wird gelehrt und dann wissen wir. Wir müssen aber nicht wissen lernen, wir müssen leben lernen. Ja? Wir sollen unseren Glauben leben und nicht wissen. Das Wissen ist der Anfang und nicht der Schluss. Wir haben das Wort Gottes. Gut. Wir glauben an Christus. Auch gut. Wir haben uns bekehrt, sehr gut. Wir wissen, wir haben Vergebung und all diese Wissen. Und mit all diesem Wissen wollen wir gottgefällig leben, wollen Gott dienen, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und jetzt, das halte ich jetzt nicht für gut. Und ich will jetzt versuchen, ob ich euch das erklärt bekomme. Ja, wenn ihr es nicht ganz begreift heute, dann habe ich es nicht ganz gut erklärt. Aber ich probiere es. Also ich traue euch alle was zu. Ja, also die Jungen sind eh noch fit und die Alten sind noch nicht dumm. Also das passt schon. Aber ich brauche eure Fantasie dazu. Ja, wenn wir drin wären, jetzt sind wir hier, wenn wir drin wären, wäre ein Kreuz in meinem Rücken. Jetzt sind wir hier. Oh, ja. Toll. Habe ich richtig geguckt. Ja. Also, wirst du besser. Wir sitzen also jetzt hier, wir sind von draußen aus der Welt reinkommen, wir sind jetzt versammelt hier um das Kreuz. Ja, das heißt, ihr habt den Ruf zur Buße, zur Umkehr, zur Bekehrung gehört, habt euch bekehrt, hoffentlich, sonst wird es höchste Zeit. Bildlich gesprochen sind wir hier vor zum Kreuz gekommen, haben bekannt, ein Leben ohne Gott geführt zu haben, haben um Vergebung dieser grundsätzlichen Schuld gebeten, und sicher vielleicht auch noch einzelne Dinge mehr, muss ja gleich Ehebruch und Abtreibung sein. Wir haben Jesus gebeten, in unser Leben zu kommen und sind so Gottes Kinder geworden. Natürlich auch bei Ehebruch und Abtreibung, ja, muss man natürlich dazu sagen. Und jetzt sind wir Gottes Kinder geworden und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt gehen wir zurück in unsere Familien, zu unserer Arbeit, in die Schule, Studium, was immer, versuchen, Gott gefällig zu leben, ohne genau zu wissen, was das ist, und Gott zu dienen. Am Anfang machen wir das noch mit Begeisterung, mit ganzem Herzen, mit der Zeit wird es ein bisschen weniger, vielleicht halbherzig, und am Schluss ist es halt Routine. Ja, also wir Älteren und Alten, oder wir haben uns eingerichtet, wir haben eine fromme Routine und uns wirft nichts mehr aus der Bahn. Und wenn um uns die Welt zugrunde geht, zumindest nach außen sieht es so aus. Nach innen sieht es vielleicht anders aus. Gottgefällig zu leben gelingt uns halt nicht immer ganz so gut. Wir machen mancherlei Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht machen sollten. Wir machen mancherlei Dinge, von denen wir schon vorher wissen, die machen wir dann absichtlich. Das ist ja jetzt keineswegs besser. Und das wird uns dann auch schnell bewusst. Vielleicht hat noch jemand eine stille Zeit, seine persönliche Andacht oder am Sonntag in der Predigt. Das wird uns bewusst im Hauskreis. Wir bitten Gott um Vergebung. Wir erhalten diese. Sind wir froh und glücklich. Jetzt geht es uns wieder gut. Schlechte Gewissen ist weg. Also zurück in die Welt. Das passiert mir nicht mehr. Und was passiert? Genau das Gleiche wieder. Ja, genau das Gleiche wieder. Jeder hat seinen Schwachpunkt. Und auf den rast er halt nach 40 Jahren noch rein. Ja, in unserer stillen Zeit, am Samstag, am Sonntag in der Predigt, wird uns das bewusst. Wir bitten Gott um Vergebung, erhalten diese, ja, und sind wieder glücklich. Das schlechte Gewissen ist wieder weg. So, aber diesmal packe ich's. Mit dem Vorsatz gehen wir heim. Was passiert? Das Gleiche. Oder vielleicht auch mal was anderes da abwechseln, oder? Das waren jetzt erst zwei Sonntage, gell? Den Rest eures Lebens, den habt ihr noch vor euch. Bleiben wir mal bei dem Bild und eurem Vorstellungsvermögen. Hier sitzen wir aus der Welt vor dem Kreuz. Und Sonntag für Sonntag kommen wir zum Kreuz, holen uns Vergebung ab, gehen zurück ins Leben, machen der gleiche Mist wieder, gehen zum Kreuz, holen Vergebung ab, gehen zurück ins Leben. So, ja, Sonntag für Sonntag ein Leben lang. Ja, stellt euch mal vor, ihr würdet so, wie Gott das kann, vom Himmel runtergucken können, würdet hier eine Karawane sehen, ja, die dauernd zum Kreuzlauf zurück, zum Kreuz zurück, so, ja, immer dauernd, Ewigkeit lang, vor dem Kreuz holst du Vergebung, gehst zurück und aufs Neue. Also Gott, ich weiß nicht, ein bisschen Schwabe ist er ja auch, gell, sonst gäbe es die Schwabe ja nicht. Gell, was würde Schwabe denn jetzt da denken? Ja? Mensch, die sind aber blöd. Ja? Die rennen immer nur im Kreis rum und machen der gleiche Mist immer wieder, die haben nichts kapiert. Was soll man denn kapieren? Punkt 2. Wie versteht Gott unseren Glauben? Unser Glaube beginnt ja eigentlich vor unserer Bekehrung. Ja? Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Und dann kommst du zu Gott und bittest Jesus, in dein Leben zu kommen. Ja? Und dann geht es dir, wie Jesus zu Nikodemus sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Antwort Gottes auf unsere Bekehrung ist im Normalfall die Wiedergeburt, zumindest wenn unsere Bekehrung von Herzen kommt. Jetzt gehen wir einfach mal diesem Wort Wiedergeburt nach und nehmen das Wort Wiedergeburt einfach mal so, wie es heißt. Wie es heißt? Wiedergeburt. Ja, ganz einfach. Wer kann geboren werden? Nur wer nicht geboren ist, wer noch nicht lebt. Wenn du noch schwanger bist, hab hier jemand gesehen, glaube ich, ja, war wahrscheinlich eine junge Frau, die schwanger ist. Ja, wenn du noch schwanger bist, wenn dein Kind noch unter deinem Herzen liegt, dann muss es erst geboren werden. Wenn es mal da ist, braucht es nicht mehr geboren werden, dann muss es leben lernen. Ja, dann muss es leben lernen. Was bedeutet Wiedergeburt? Nun, das Wort wieder, das drückt ja eine Wiederholung aus. Eine Geburt, die sich wiederholt. Aber jemand, der bereits lebt, kann ja nicht mehr wiederholt geboren werden. Die Voraussetzung für die Wiedergeburt ist also eigentlich der Tod, oder? Ist eigentlich der Tod. Wenn ich wiedergeboren werden soll, darf es mich vorher nicht mehr geben. Und wenn es mich schon gibt, dann muss ich vorher sterben. Und erst wenn ich tot bin, kann ich wiedergeboren werden. Voraussetzung der Wiedergeburt ist also der Tod. Wobei ich jetzt bis jetzt sind wir noch bei der Reinkarnation, ja. Wir kommen dann auch noch zum christlichen Bereich. Aber es heißt, ich bin geboren, ich habe gelebt, ich bin gestorben, ich werde wiedergeboren und lebe wieder. Was ist das Symbol des Sterbens? Das Symbol des Sterbens ist wiederum hier das Kreuz. Auf jedem Grab steht zunächst mal ein Kreuz. Zu Hunderten, eigentlich zu Millionen, stehen sie auf Friedhöfen. Zu Tausenden stehen sie auf Kriegsgräbern. Und unser Herr Jesus, der hat ja auch nicht einfach vom Kreuz weg weitergelebt. Ist nicht runtergestiegen und hat wieder gelebt. Der ist am Kreuz gestorben. Der war einfach tot, ja, schlichtweg ganz tot, mausetot, 3 Tage lang. Und jetzt ist es ganz allein das Handeln Gottes, dass er uns, seine auserwählten Kinder, mit in das Sterben, mit in den Tod Jesu hineinnimmt. Wir müssen hier auf dieser Welt nicht mehr tatsächlich sterben, um wiedergeboren zu werden. Gott hat seinen Sohn für uns zur Sünde gemacht, damit wir in diesem das Leben haben. Gott hat unsere Sünde gerichtet an Jesus, an seinem Sohn, an unserer Stelle. Paulus schreibt, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Christus ist eigentlich meinen Tod gestorben. Ja? Christus ist eigentlich meinen Tod gestorben, weil der Sünde sollt, ist der Tod. Jesus ist stellvertretend für uns gestorben. Jesus konnte Gott wieder auferwecken. Jesus konnte Gott seine Göttlichkeit wieder geben, weil Jesus hat die Voraussetzungen erfüllt. Er war ohne Sünde. Das sind wir nicht. Gott hat den einzigen Weg gefunden, uns zunächst in den Tod zu führen, ohne uns zu töten. Ja, er hat diesen Weg gefunden in seinem Sohn, damit er uns dann auch wiederum in seinem Sohn zur Wiedergeburt von oben führen kann. Paulus schreibt, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde. Also, in den Augen Gottes sind wir mit Christus gekreuzigt. Es war die Schuld der ganzen Welt, damit auch meine eigene, die auf ihm gelegt wurde. Dort am Kreuz hing dann meine Schuld und deine Schuld, unsere, von uns weggenommen, auf einen anderen gelegt. Es war trotzdem deine Schuld, ja, nicht seine. Es war meine Sünde, die gekreuzigt wurde. Und dass wir das wenigstens einigermaßen verstehen, schreibt Paulus eben, wir wurden mitgekreuzigt. Es war Christus, der das sündlose Opferlamm abgeben konnte und deswegen auch musste. Er wurde gekreuzigt. Aber weil unsere Schuld, weil meine Schuld auf ihm lag, wurde ich gewissermaßen mitgekreuzigt, bin ich gewissermaßen mitgestorben. Und jetzt haben wir die Voraussetzung zur Wiedergeburt, nämlich unser mit Christus gestorben sein. Jetzt können wir von oben wiedergeboren werden. Wenn wir uns bekehren, müssen wir das natürlich nicht. Ja, muss ich erst Theologie studieren, um mich zu bekehren. Aber das ist der Hintergrund. Das ist was Gott zuvor bereitet hat, dass wir das erfahren können, dass wir von oben geboren werden können. Nur wer mit Christus am Kreuz war, nur wer mit Christus gestorben ist, seinem alten Leben tot ist, der kann wiedergeboren werden. Was ist jetzt anders? Denken wir einfach den Gedanke zu Ende. Vorher, im Punkt 1, da hatten wir das Bild der Gläubigen, die dauernd so im Kreis rumspringen. Ja? Von der Vergebung zur Sünde und zurück. Vorher, da hatten wir den Menschen, auch den wiedergeborenen Menschen, der Gott dienen möchte in all seinen menschlichen Fehlern, Schwächen, Eigenheiten. Jetzt aber wissen wir, dass unser alter Mensch gekreuzigt ist und tot ist. Auch der Mensch, der Gott dienen möchte, auch der ist tot. Ja? Und nach diesem Tod mit Christus am Kreuz ist er wiedergeboren worden. Ist der Wiedergeborene jetzt der gleiche wie der, der gekreuzigt wurde? Wenn es der alte Mensch wäre, dann wäre dieser ja nicht mitgekreuzigt und gestorben, oder? Es kann nicht der alte sein, es muss ein neuer sein. Ja, Paulus schreibt deswegen auch, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Zwischenzeitlich wird übersetzt, manches ist neu geworden, gell? Oder vieles ist neu geworden. Alles ist neu geworden, weil du bist ein neuer Mensch geworden. Wenn du dich verhältst wie der Alte, da komme ich gleich drauf, dann hast du ein Problem. Ja, aber alles ist neu geworden. Also müssen wir jetzt an der Stelle auch einfach konsequent weiterdenken. Dieser neue, von oben geborene Mensch, der muss doch dann auch notgedrungen eine neue Natur haben, die von oben ist. Denn was aus Gott kommt, was von Gott wiedergeboren ist, das kann ja nur göttlich sein. Weil aus Gott kann nur Göttliches kommen und sonst nichts. Aus dem Weizenkorn kommt ein Weizenhalm und aus dem Weizenhalm kommen neue Weizenkörner. Aus Gott kommt Göttliches, anders geht's nicht. Das wird doch deutlich an Jesus selbst. Jesus ist auch von oben gezeugt worden. Und dass der kein normaler Mensch war, das war ja in der damaligen Welt ja auch klar erkennbar. Er nannte Gott seinen Vater, er war Gottes Sohn. Wir sind auch von oben geboren. Wir nennen Gott auch Vater. Wir nennen uns auch Gottes Kind. Und wenn dies bei uns anders wäre, dann hätte ich bis hierher ja auch nur Blödsinn geredet. Von Gott kann nur Göttliches kommen. Aber ich habe kein Blödsinn geredet. Denn in 2. Petrus 1 lesen wir, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Nur Anteil. Ja, nur Anteil. Das macht uns ja dann auch zu schaffen, dass nur Anteil sind. Aber wichtig, was du brauchst, um Christ zu sein, um als Christ zu leben, um neues Leben zu leben, das hat dir Gott geschenkt, nämlich Anteil an seiner Natur. Und jetzt wird es ja eigentlich rein theoretisch einfach, oder? Jetzt brauchen wir ja nur noch zu ergreifen oder nicht zu nehmen, was Gott uns geschenkt hat, gegeben hat. Jetzt brauchen wir nur noch zu lernen, das neue Leben zu leben. Einfach. Der alte Mensch oder der Christ, der so im Kreis rennt, der kann sich ein Stück weit natürlich ein neues, ein vermeintlich christliches Verhalten anrasieren und angewöhnen. Aber das ändert ihn nicht grundsätzlich. Ja, deswegen haben wir ja unsere laufenden Rückfälle in unser altes Muster. Jetzt aber sind wir ein neuer Mensch. Jetzt haben wir Anteile göttlicher Natur. Und jetzt geht es absolut nicht mehr darum, dem neuen Menschen ein christliches Verhalten anzutrainieren. Und da liegt unser Fehler, glaube ich. Wir sind zwar eigentlich ein neuer Mensch, wir wissen das auch, aber was machen wir? Wie leben wir als neue Menschen? So wie der Alte zuvor. Ja, es wird dir gesagt, dann als Christ verhältst du dich so und so, das hast du zu machen, das hast du zu lassen. Ja, und wenn nicht, hat Jesus dich ja lieb und vergibt er. Und schon sind wir wieder in der Endlosschleife. Richtig wäre es doch jetzt, das Wesen, den Charakter, das Leben des neuen Menschen formen zu lassen von seinem Papa. Der neue Mensch hat einen anderen Vater, den Vater im Himmel. Der neue Mensch hat eine andere Genetik, nämlich eine göttliche Natur. Und jetzt bekommt dieser neue Mensch natürlich auch ganz selbstverständlich ein anderes Wesen und ein anderes Verhalten. Guckt euch doch nochmal den kleinen 12-jährigen Jesus im Tempel an. Der hat doch gewusst, wer er ist. Der hat gewusst, wo er hingehört. Der hat gewusst, was in der Bibel oder in dem, was damals Bibel war, steht. Der ist dazu gestanden und er hat die ganzen Leute um sich herum verblüfft. Und dem kleinen Jesus, dem hat das nicht der Rabbi oder der Josef beigebracht. Der war halt so. Ja, der war halt so. Der war halt von oben geboren, so wie wir. Bisschen mehr natürlich, okay. Nun, Jesus war halt so. Das hört sich schön an. Wir sind halt nicht so, gell? Will ich trinken. Wir sind halt nicht so. Wenn man da jetzt ein Loch drin hätte, könnte man schön nachstellen. Also, was machen wir jetzt? Jetzt wird es natürlich schwierig. Und ich könnte jetzt manche biblisch begründete Erklärung liefern. Sagen wir, Römer 7 ist ja das klassische Kapitel, warum es nicht so funktioniert. Und ihr könnt mir auch sagen, warum es nicht so funktioniert. Wir könnten jetzt ewig darüber uns unterhalten, warum es nicht so funktioniert. Ja? Und dann gehen wir halt wieder ins alte Schema. Ja? Wir laufen zum Vergebungsautomat, Bußgebet rein, Vergebung raus, weiter geht's. Wisst ihr, an der Stelle, da haben mir das überwiegend ältere Brüder mich dann darauf angesprochen, du, ist alles schön und recht, was du da erzählst, aber es funktioniert nicht. Stimmt doch nicht. Ja? Funktioniert nicht. Ja gut, wisst ihr, wenn ich jetzt hingehe und sage, es funktioniert nicht und stimmt nicht, was mache ich dann? Dann gebe ich dem Satan die Ehre, aber nicht Gott. Ja? Wenn Gott sagt, es funktioniert, dann funktioniert es. Aber wenn ich dann komme und sage, nee, es funktioniert nicht, weil der Versucher ist da und der Teufel ist da und was heute alles dich in Versuchung führt, ja, das ist viel. Aber wenn ich sage, es funktioniert nicht, ja, dann hat der Satan die Ehre. Ja, stellt euch mal vor, ihr habt 10 Fehltritte. Am Tag oder 2 Tage oder in der Woche, ist mir egal. Ja, ihr habt 10 Fehldrücke. Ihr kriegt 2 weg, sind schon 20%. Ja, ihr könnt euch 2 Jahre Zeit lassen dazu. Vielleicht kriegt ihr nochmal 2 weg, sind es 40%. Wenn ihr auf 50% kommt, dann habt ihr die Hälfte eurer Fehldritte weg und die andere Hälfte dominiert das Leben aus Christus. Und jetzt bleibt nicht böse, aber ihr habt nicht bloß 5 Fehldritte oder 10, ja, oder 50. Ja, ihr habt 1000. Mach mal von 1000 die Hälfte weg, dann hast du 500 Mal gesiegt. Ja, und 500 Mal nicht. Aber die 500 Mal Sieg, die ändern dein Leben. Ja, und das fängt halt einfach mal mit dem Ersten an. Mit dem 500. Ja, mit dem Ersten. Ich denke, unser Fehler liegt ganz weit vorne. Da, wo es um Wiedergeburt geht. Da, wo der alte Mensch stirbt. Und da, wo dann nicht mehr der Alte geboren wird, sondern ein neuer Mensch mit neuem Herzen, von oben geboren. Dort fangen wir mal an. Ich bin übrigens beim dritten Punkt, gell, zum Nachdenken. Dort fangen wir mal an und machen uns nach und nach immer bewusster, wer wir denn nun tatsächlich sind und welche große Voraussetzung wir haben. Wir sind ein neuer Mensch. Wir sind von oben geboren mit Anteilen göttlicher Natur. Ja? Und wenn er jetzt hingeht und ganz demütig betet, was bin ich für ein Sünder, dann bleibt das auch. Ja? Wenn er jetzt hingeht und sagt, danke Gott, du hast mich neu gemacht, dann wird er das auch. Ja? Wir werden das, was wir glauben zu sein. Das sollen wir ja auch werden. Und jetzt dürfen wir nicht in den Fehler verfallen, den neuen Menschen wieder in die alte Umlaufbahn zu schicken. Jetzt braucht Gott Zeit in unserem Leben. Und die müssen wir ihm auch lassen. Die kannst du ihm auch nicht lassen, wenn du 70 oder 80 bist. Oder auch mit 20 natürlich. Da hat er halt noch mehr. Jetzt braucht Gott Zeit, um diesen neuen Menschen, um diesen Charakter zu formen. Dass dieser Charakter immer mehr, dass wir immer mehr dem göttlichen Charakter entsprechen. So wie Kinder ja auch Charaktermerkmale ihrer Eltern haben. Und so wie diese mit zunehmendem Alter immer stärker rauskommen. Ja, ich finde das toll. Ich habe versucht, meine Kinder zu erziehen. Die sind jetzt zufrieden mit. Aber es war halt so. Ja, meine Eltern haben es mit mir auch versucht. Und meine Großeltern mit meinen Eltern. Und ihr versucht es heute mit eurer. Es hat mal einer einen ganz schönen Satz gesagt. Weißt du, es ist ja schon ein Wunder, dass unsere Kinder trotzdem was werden, obwohl wir sie erziehen. Ja? Egal wie du die erziehst, die machen genau das Gleiche, was du machst. Ja? Und so müssen wir uns einfach unserer Stellung in Christus bewusst werden, uns unserer Berufung bewusst werden, uns bewusst werden, was wir sind, wozu Gott uns überhaupt in diese Welt gerufen hat. Und das muss vom Kopf ins Herz. Natürlich hat Gott Ziele für dein Leben. Aber die kennen wir am Anfang ja nicht. Und interessant, passt auf, wenn ich als Mensch lebe aus Punkt 1, dann muss ich diese Ziele kennen, um sie erreichen zu können, um darauf hinzuarbeiten, dass ich da hinkomme. Ja. Wenn ich mit Christus gestorben bin und mit Christus auferstanden bin, wenn die göttliche Natur in mir lebt, dann muss ich die Ziele Gottes mit mir nicht kennen. Dann muss ich sie nicht kennen, ja, sondern Christus in mir, die Anteile der göttlichen Natur in mir, die werden mich dahin führen und die werden mir dann helfen, diese Dinge zu tun oder überhaupt sie zu erkennen. Ich nehme mal ein paar Verse aus Epheser 1 dazu, ich lese aber nicht. In Epheser 1 steht, nicht im Einzelnen, was wir als Kinder Gottes tun sollen, sondern da steht, was wir sein sollen, beziehungsweise was wir sind. Ja, da steht, wir sind vorherbestimmt, wir sind auserwählt, wir sind gerecht gemachte Kinder. Aber da steht dann auch, warum wir das sind. Nicht, damit wir etwas tun, sondern zum Lob seiner herrlichen Gnade und zum Lob seiner Herrlichkeit. Mehr nicht. Es geht Gott darum, dass wir etwas sind oder einfach etwas werden, nämlich ihm ähnlicher. Es geht Gott weniger darum, dass wir etwas tun und was wir tun. Ein Königssohn oder Königstochter oder ein Juniorchef, weiß ich Genderstand, den kennt ihr euch jetzt so aus, gell? Sonst wird es bei Königssohn, Königssöhnin heißen, vielleicht. Oder ein Juniorchef oder Juniorchefin, die müssen nicht etwas Besonderes können oder etwas Besonderes tun. Es ist der Junior, es ist der Sohn oder die Tochter, er hat dadurch automatisch ein anderes Verhalten. Aber wenn er durch die Firma läuft, wird er automatisch anders behandelt und benimmt sich anders. Er ist sich seiner Stellung und seines Wertes bewusst. Und dadurch begegnet man ihm anders. Aber wenn du als Sohn oder Tochter hineingenommen bist in das Werk des Vaters, dann guckst du auch anders. Da guckst du mit der Zeit so wie dein Papa und siehst die Dinge so, wie dein Papa sie gesehen hat oder sehen würde. Und dann siehst du auch damit auch die Dinge, die er dir an den Weg gelegt hat, ja, wie Paulus schreibt. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich muss mir als Christ weder eine Aufgabe suchen, noch mir eine zuweisen lassen. Ja? Wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott bereitet hat. Nicht mein Gemeinschaftsleiter, Gott hat sie bereitet. Und da erst heraus entwickeln sich dann auch für uns konkrete und persönliche Ziele. Klar, viele sind innerhalb der Gemeinde. Dadurch in der Bibel zwei Säulen, Gemeinde und Mission. Vieles ist innerhalb der Gemeinde. Aber wenn Jesus dich führt, dann tust du vielleicht auch mal was ganz Komisches. Dann tust du vielleicht auch mal was, wo deine frommen Geschwister sich erstmal an den Kopf langen. Ja? Und siehe da, sie werden beschämt und du wirst gesegnet, weil Christus dich geführt hat. Und so kommen wir langsam dahin, dass wir unseres Seins in Christus, unserer Berufung in Christus sicher werden. Und so kommen wir langsam dahin, dass wir die göttliche Führung in unserem Leben bewusster erkennen, dass unser Charakter Christus ähnlicher wird, dass in unserem Leben auch, es kommt tatsächlich der Heilige Geist wieder, ja, dass tatsächlich auch die Fülle des Geistes und die Früchte des Geistes zum Vorschein kommen. Und erst danach kommt dann die Waffenrüstung Gottes. Gell? Ich hatte immer ein bisschen Zeit. Aber dieses Bild, verglichen mit dem Bild von dem, der im Kreis rennt, hey Leute, da ist doch ein Riesenunterschied, oder? Das ist ein Riesenunterschied. Komm langsam zum Schluss. Ich habe versucht, aufzuzeigen, wie wir vielfach unseren Glauben heute verstehen und leben. Dass wir weitestgehend im Kreis zwischen Sünde und Vergebung laufen, im Grunde genommen eigentlich für unsere eigentliche Berufung blind sind. Ich habe versucht aufzuzeigen, wie Gott sich das gedacht hat, dass wir mitgekreuzigt sind, was Wiedergeburt bedeutet, mit welchen Eigenschaften, insbesondere Anteil an der göttlichen Natur, Gott uns ausgestattet hat. Ich habe versucht aufzuzeigen, wie wir Gottes Zielen mit uns und unserer Berufung näher kommen können. Nämlich durch das Bewusstwerden dessen, was wir sind in Christus und das Bewusstsein werden dessen, was wir haben, auch in Christus. Es geht weniger darum, dass wir andere Dinge tun, es geht mehr darum, dass wir eine andere Persönlichkeit werden, einen neuen Charakter bekommen. Dann tun wir auch andere Dinge. Ich nenne noch 10 Punkte, wie dieser Charakter aussehen könnte. Also ihr müsst jetzt nicht denken, ich wäre Gott, dann würde ich euch das wissen. Gell? Ich habe nur ein paar Bibelzitate dazu. Der neue Charakter strebt nicht nach Heiligung, denn er weiß, dass Christus selbst sich für ihn geheiligt hat. Vor Gott sind wir heilig. Johannes 17. Der neue Charakter strebt nicht nach Liebe. Er weiß, dass die Liebe Gottes bereits ausgegossen ist in sein Herz. Wir können lieben, wir haben Liebe. Römer 5. Der neue Charakter strebt nicht nach dem Heiligen Geist, denn er weiß, dass er dessen Fülle hat. Ja, wir sind sogar ein Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 6. Der neue Charakter sucht nicht nach Werken, die er tun muss. Er weiß, dass Gott diese bereitet hat, dass die in seinem Weg legt und unser Leben eigentlich begleiten. Epheser 2. Der neue, steile These jetzt, der neue Charakter kämpft nicht gegen die Sünde. Er hält sich der Sünde für tot. Er ist nämlich mitgekreuzigt. Römer 6. Nochmal eine steile These. Der neue Charakter hat kein Problem zum Überwinden. Denn in Christus ist er mehr als ein Überwinder. Römer 8. Der neue Charakter dient Gott nicht. Er ist kein Knecht. Er ist Kind. Johannes 1. Der neue Charakter lebt die Gegenwart, den Charakter Gottes. Er lebt in seinen Anteilen der göttlichen Natur. 2. Petrus 1. Das gipfelt in Galater 2,20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Da ist das schön zusammengefasst. Aber der Weg dahin geht über Stationen. Nun, ihr Lieben, am Anfang jeder großen Änderung steht eine Vision. Ich wollte heute eigentlich eine Vision ein bisschen wecken bei euch, in euch. Was ich gesagt habe, mag für manche auch als Vision erscheinen. Aber für Gott ist das keine Vision. Ich stelle mir vor, dass das der Glaube ist, von dem Jesus fragt, was meint ihr, werde ich den Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Für Gott ist das Leben aus Glauben, aus Gnade. Und ich kann es nur mit Paulus halten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen könnte. Punkt 1 war, wie verstehen wir unseren Glauben? Vielfach weitestgehend alttestamentlich, dass wir als bekehrte Menschen jetzt Gott dienen und uns immer wieder aufs Neue unsere Vergebung abholen. 2, wie versteht Gott unseren Glauben? Mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden und somit wiedergeboren zum neuen Leben. Punkt 3, zum Nachdenken. Hören wir einfach auf mit dem Kreislauf hier, ja? Versuchen wir dahin zu kommen, zu werden, was wir in Gottes Augen sind. Leben wir neues Leben mit Anteilen göttlicher Natur. Ich wiederhole nochmal die 10 Punkte. Der wiedergeborene Christ strebt nicht nach Heiligung. Er weiß, dass Christus selbst sich für ihn geheiligt hat. Wir sind heilig. Der wiedergeborene Christ strebt nicht nach Liebe. Er weiß, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in sein Herz. Wir können lieben. Der wiedergeborene Christ strebt nicht nach dem Heiligen Geist. Er weiß, dass er dessen Fülle hat und ein Tempel des Geistes ist. Der wiedergeborene Christ sucht nicht nach Werken, denn er weiß, dass Gott ihm seine Werke zuvor bereitet hat, dass diese an seinem Weg liegen. Der wiedergeborene Christ kämpft nicht gegen die Sünde. Er hält sich der Sünde für tot. Er ist mitgekreuzigt. Der wiedergeborene Christ hat kein Problem zum Überwinden, denn in Christus ist er mehr als ein Überwinder. Der wiedergeborene Christ kann den anderen höher achten als sich selbst, auch dann, wenn der andere vielleicht ein bisschen ihm auf der Keks geht. Der wiedergeborene Christ dient Gott nicht, er ist kein Knecht, er ist Kind. Der wiedergeborene Christ lebt die Gegenwart und den Charakter Gottes mit seinen Anteilen göttlicher Natur. Zu Ende in Galater 2,20, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was meint ihr, wenn der Menschensohn kommen wird? Nach Wallstätten wird er den Glauben finden hier? Gott segne euch dazu. Amen.